Wie sieht Hochschullehre aus der studentischen Perspektive aus? Gemeinsam erkunden wir, das sind
Marina,
Marlene
und Kevin, die Vielfalt und Herausforderungen der Hochschulbildung.
Wir diskutieren die Sicht von Studierenden in Bezug auf neue Projekte ganz unter dem Motto, was bedeutet das eigentlich konkret für Studierende und wie wirkt sich das auf das Studium und die Universität im Allgemeinen aus?
Denn Theorie und Praxis sind manchmal doch sehr weit voneinander entfernt.
In der heutigen Folge dreht es sich alles um den Tag der Lehre 2025.
Genau, denn der diesjährige Tag der Lehre fand am 15. Januar an der Leuphana unter dem Motto Prüfungen, Kulturen im Wandel statt. Hierbei ging es um Diskussionen über die aktuellen und zukünftigen Perspektiven und Prüfungen in der Hochschulbildung.
Im Fokus des Tages standen daher Fragen wie zum Beispiel, sind Prüfungen in ihrer heutigen Form noch zeitgemäß? Welche Formate fördern das Lernen und die Entwicklung der Studierenden? Und wie lässt sich die Gestaltung von Prüfungen modernisieren? Vor allen Dingen ja, irgendwo auch im Hinblick auf KI und digitale Trends.
Hier nochmal ein kurzer Hintergrund zum Tag der Lehre selbst. Zunächst begrüßte Dr. Julia Webersig, die Leiterin des Lehrservices, alle Interessierten im Forum des Zentralgebäudes. Daraufhin folgte die Keynote mit dem Titel Quo Vadis? Prüfen an Hochschulen im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Dieses Jahr wurde sie vom Professor Dr. Marlit Annalena Lindner gehalten. Sie ist stellvertretende Direktorin der Abteilung Erziehungswissenschaft und pädagogische Psychologie am IPN Leibniz Institute for Science and Mathematics Education in Kiel und Professorin für digitale Bildung an der Europa-Universität Flensburg. Nach einer kurzen Programmpause konnten sich Interessierte die ausgestellten Projekte beim Gallery Walk im Foyer anschauen. Dort konnte man sich entweder über aktuelle Themen informieren und mit den Initiativen sprechen oder auch an den Probierstationen selbst mit Prüfungs- oder Lehrformaten experimentieren. Man konnte natürlich aber auch direkt mit Marlene in den Austausch gehen, also alles zum Thema Podcast erfahren.
Ja, genau, das ist richtig. Denn ich saß live vor Ort am Stand und habe fleißig mit einigen Interessierten, Profs und Studis rund um das Thema Prüfung gequatscht. Und darüber wollen wir uns auch gleich nochmal mehr austauschen.
Genau, noch kurz abschließend zum Tag der Lehre. Zusätzlich zu der großen Keynote gab es spannende Talks auf der Kleinbühne. Denn die war diesmal etwas besonders. Mit Professor Dr. Dana Christine Ma und Professor Marlit Annalena Lindner sowie mit dem Professor Dr. Britt Maren Block und Professor Dr. Henrik von Werden zu Prüfungsform, also auch KI und weiteren aktuellen Themen, die sich an den Bereichen Prüfung anecken. Außerdem konnte man an den Workshops E-Portfolio als Begleitungs- und Prüfungsformat, also in der Lehrkräftebildung, Zusammenhang oder Widerspruch mit Professor Dr. Anke Kaber, Dr. Timo Beckmann und Moritz Pesche teilnehmen.
Boah, das klingt ja jetzt wirklich sehr spannend und auch ziemlich vollgepackt. Mir selbst war es ja leider nicht möglich, am Tag selbst dabei zu sein, deswegen bin ich richtig gespannt, worüber ihr mir heute so berichten werdet.
Ja, das stimmt. Deswegen hoffe ich auch, dass ich unseren Podcast da am Stand sehr gut nach außen repräsentiert habe, so in unserem Namen.
Ja, du, da mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen. Aber Marina, du warst ja auch am Tag selbst mit dabei, oder?
Yes, ich war auch dabei. Ich habe den Tag auf Video festgehalten und das Video könnt ihr auch auf der Webseite sehen.
Ah, ja, cool. Dann hast du es ja eher mit so einem Mix von Behind the Scenes und View vom Publikum gesehen, oder?
Ja, so ungefähr könnte man das sagen. Ich habe natürlich mehr versucht, die besten Bilder für euch vom Tag einzufangen. Genau, aber ja, wie gesagt, dazu wird es auch bald ein Video geben.
Mega. Dann kann ich mir das Ganze ja auch nochmal rückblickend anschauen. Aber magst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, was bei der Keynote festgehalten wurde?
Natürlich. Also die Keynote von Professor Dr. Marlit Annalena Lindner. Da dreht sich alles um die Auswirkungen und Chancen generativer KI in Prüfungen an Hochschulen. Und Lehrende stehen ja immer noch vor der Frage, wie sinnvoll sind klassische Prüfungsformate überhaupt noch? Gleichzeitig kann die KI natürlich helfen, sei es bei der Erstellung von Aufgaben oder durch neue begleitende Prüfungsformate, die den Lernprozess fördern. Auch Studierende könnten profitieren, etwa durch personalisierte Unterstützung. Klar ist, die Hochschulen müssen ihre Prüfungskultur anpassen, um mit der digitalen Entwicklung Schritt zu halten.
Ja, also dass da was angepasst werden muss, das würde ich auch sofort so unterschreiben. Aber was genau wurde bei diesem Workshop gemacht, von dem ihr eben geredet habt?
In dem Workshop ging es darum, wie E-Portfolios in der Lehrkräftebildung sinnvoll eingesetzt und weiterentwickelt werden können. Es wurde diskutiert, welche Chancen sie als Prüfungsalternative bieten, gerade mit Blick auf KI wie ChatGPT. Außerdem haben die Teilnehmenden konkrete Ansätze kennengelernt, wie E-Portfolios, Uni-Veranstaltungen und Praktika besser verknüpft werden können. Und natürlich ging es auch um die Herausforderungen, zum Beispiel, wie stellt man sicher, dass wirklich reflektiert wird und nicht nur KI die Arbeit übernimmt.
Okay, das habe ich jetzt verstanden.
Ah ja, das klingt wirklich spannend. Ich habe ja leider nicht die Möglichkeit bekommen, was vom Workshop mitzubekommen, dadurch, dass ich ja die ganze Zeit beim Stand war.
Ja, das stimmt. Aber du hattest ja vorhin auch schon erzählt, dass du mit sehr vielen Menschen live sprechen konntest.
Ja, genau. Ich habe vor allem halt mit Studis und auch einem Mitarbeiter der Uni gesprochen. Aber ja, ich habe mit sehr vielen Studis Live-Interviews geführt.
Damn, das klingt cool. Was für Fragen hast du den Studis denn so gestellt?
Boah, das waren so viele Fragen. Also wirklich, ich hatte eine richtig lange Liste und musste dann auch ein paar aussortieren, einfach weil das so viele Fragen waren, die wir hatten. Aber halt, ja, hauptsächlich auf das Thema der Prüfungen irgendwie ausgelegt. Also wie sehen die Studis die aktuelle Prüfungspraxis und Prüfungsformate? Was sind da auch ihre Lieblingsprüfungsformen und wie sie auch zu dem aktuellen Stand bezogen auf KI eben in Prüfungen stehen oder bezogen auf Prüfungen?
Okay, ich überlege gerade, wie ich diese Fragen überhaupt selber beantworten würde, weil ich jetzt ja so gar nicht da war auch. Und ja, also meine Lieblingsformate für Prüfungen sind aktuell tatsächlich eher die Leistungen, die ich größtenteils während des laufenden Semesters schon ableisten kann quasi. Also Referate oder auch schriftliche Abgaben, wie jetzt ein Leseprotokoll oder sowas, als Teil einer kombinierten wissenschaftlichen Arbeit, weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass das mich schon sehr in der vorlesungsfreien Zeit dann entlastet und ich die so besser genießen kann, als wenn ich jetzt irgendwie 6 Hausarbeiten noch im Nacken habe. Das ist dann doch etwas anstrengend. Und bei der aktuellen Prüfungspraxis hatte ich bis jetzt eigentlich nicht wirklich negative Erfahrungen. Durch diese Reform, die jetzt aber ja war, habe ich ein wenig Bedenken, wie das jetzt in Zukunft sein wird, mit diesen Änderungen zu den Prüfungsphasen. Das werden wir dann ja aber auch erst nächstes Semester sehen und vielleicht können wir dann ja noch berichten. Und du, Marina?
Also ich kann ganz klar sagen, dass ich die nicht klassischen Prüfungsformate, wie zum Beispiel die Erstellung eines Video-Essays oder eines Podcasts, am coolsten finde. Ich muss aber auch sagen, dass ich während meines Studiums meine Module auch aufgrund des Prüfungsformats so ausgewählt habe, wie ich es getan habe. Also ich habe quasi geschaut, ob mir das Thema zusagt als erstes und dann als nächstes, was für eine Prüfungsleistung ich erbringen muss. Also ich persönlich arbeite sowieso lieber praktisch, weil ich da halt das Gefühl habe, dass ich einfach mehr mitnehme, als wenn ich für eine Klausur lerne und irgendwie mir das Ganze dann aneigne, irgendwie auf Druck und dann meistens danach auch wieder vergesse, weil ich irgendwie mit dem Thema nicht unbedingt wieder in Berührung komme. Und hinzu kommt auch, dass ich bei Prüfungen oder halt Klausuren, wie sie im klassischen Sinne bekannt sind, immer super aufgeregt bin und dann einfach die Hälfte vergesse. Also es geht halt schon so in Richtung Prüfungsangst. Ich habe da auch irgendwie schon versucht, was zu unternehmen. Ja, ist auch immer nicht so erfolgreich, weil wenn der Moment dann da ist, ist der Moment einfach da. Und dann, ja, es ist schwierig, da einfach irgendwie auch Wege zu finden, damit umzugehen. Ja, insofern finde ich es einfach mittlerweile gut, dass wir von klassischen Prüfungen und Klausuren irgendwie auch wegkommen, auch gerade für Menschen, denen es vielleicht auch ähnlich geht in Prüfungssituationen wie mir. Und mit KI in Prüfungen selber habe ich persönlich jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Genau, Marlene, was haben denn die Studis dir so erzählt?
Ja, also wie ich schon vorhin gesagt habe, ich hatte sehr viele spannende Interviews. Ich glaube, ich habe mit so insgesamt um die 10 Studis gesprochen, die mir wirklich einen ziemlich coolen Einblick einfach nochmal in ihre Perspektive möglich gemacht haben. Hierbei habe ich auch, ja, eigentlich mit, ich glaube, fast allen Semestern gesprochen, die wir irgendwie auch vertreten an der Uni. Also nicht nur Bachelorstudies, sondern auch teilweise Masterstudies, die jetzt im kommenden Sommersemester ihre Masterarbeit abgeben. Und ja, unter anderem habe ich da auch mit Franziska gesprochen. Sie studiert Psychologie im 5. Semester und hat mir erzählt, dass natürlich nicht nur die Prüfungsinhalte ausschlaggebend sind für, ja, gute Prüfungen, sondern dass ja meistens auch schon die Gestaltung des Seminars oder der Veranstaltung ausschlaggebend sind, ja, ob man überhaupt Motivation auch hat, da hinzugehen und sich mit zu beteiligen.
Ja, das kann ich richtig gut nachvollziehen, denn wenn die Profs einfach nur das ablesen, was auf den Slides steht, dann kann ich mir das auch einfach zu Hause angucken.
Ja, genau. Man hat einfach viel mehr davon, wenn man sich selbst eben noch beteiligen muss. Also ich kann das auch nachvollziehen, weil auch bei uns in Seminaren ist das so, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich jetzt gerade irgendwie mich selber mit einbringe, dann bin ich viel aufmerksamer und nehme die Sachen auch viel mehr mit.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich finde es aber auch super wichtig, so dass die Gestaltung und Planung der Veranstaltung von vornherein deutlich dargestellt wird. Teilweise geht das auch aus den Beschreibungen bei Meister, die immer nicht hervor. Ich hatte auch schon Seminare, da stand gar keine Beschreibung drin. Und das Thema klang aber einfach spannend und irgendwie war es auch ein Blog-Seminar, wo ich mir dachte, okay, gehe ich zweimal hin und schreibe am Ende eine Hausarbeit. Und es ging um so Richtung Tourismus. Insofern, es hat sich jetzt nicht super schwierig angehört, so war es dann am Ende auch nicht. Aber ja, ich finde es irgendwie wichtig, dass das Thema jetzt auch nicht zu lang dargestellt wird, weil teilweise, wenn da irgendwie ein halber Roman erstmal steht als Beschreibung, lese ich mir das vielleicht auch gar nicht mehr durch, aber irgendwie so klar und präzise ist, finde ich wichtig.
Ja, das stimmt. Gerade nochmal, um auf die Fragen zurückzugucken, habe ich auch ja die Frage gestellt, wie die Studis aktuell überhaupt zu der KI-Situation stehen, bezogen auf schriftliche Abgaben, also Hausarbeiten hauptsächlich. Und sie eben auch gefragt, ob sie glauben, dass die in Zukunft abgeschafft werden. Einfach, weil man ja auch irgendwie denkt, gut, durch ChatGPT und so, ne, kann man sich das ja viel erleichtern. Dazu hat Franziska Folgendes gesagt.
Ja, also ich muss sagen, gerade seit ChatGPT finde ich Hausarbeiten ein bisschen weniger sinnvoll als Prüfungsleistung. Einfach, weil ich das Gefühl habe, es macht nicht mehr so Sinn, wie es jetzt in dem Format ist, weil man ja eigentlich trotzdem noch es so benotet wie früher, aber es einfach ja ganz anders gehandelt wird von den Studierenden. Deswegen, ich muss sagen, ich finde Prüfungen an sich machen, also diese klassischen Prüfungen, wo man einfach Fragen beantwortet, machen schon noch am meisten Sinn. Und ich finde auch nicht Multiple-Choice-Fragen, weil die oft auch einfach nur versuchen, jemanden zu einen zu verwirren und alles. Und ich habe das Gefühl, da kann ich so viel lernen, wie ich will. Ich werde nie alle richtig haben. Aber bei so offenen Fragen, die sich eben auf den Content beziehen von der Vorlesung, das finde ich am fairsten.
Ja, zum Thema sinnvolle Benotung haben mir natürlich auch viele andere Studis noch gesagt, dass sie zum Beispiel auch mündliche Prüfungen sehr fair finden als Prüfungsformat. Allerdings wurden natürlich auch Meinungen abgegeben, wie dass ein ungleicher Arbeitsaufwand durch die kombinierten wissenschaftlichen Arbeiten entstehen kann und viele Studis eben zum Beispiel diese wissenschaftlichen Arbeiten als unfaires Prüfungsformat sehen. Hierzu haben Emmy und Hanno auch noch Folgendes gesagt.
Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass Hausarbeiten weniger vielleicht stattfinden, aber dafür mehr die geteilten wissenschaftlichen Arbeiten, also da, wo man vielleicht einen Vortrag noch hält, weil man den halt irgendwie selber vortragen muss und da kann einem die KI halt weniger helfen. Und je nachdem, inwieweit die KI so diese wissenschaftliche Fundierung auch leisten kann, kann das Ganze halt auch nicht mehr so, also kann bisher das Ganze nicht so hundertprozentig, glaube ich, funktionieren, gerade weil ChatGPT zum Beispiel ja manche Quellen nicht hundertprozentig richtig angibt und dann halt, glaube ich, für die ProfessorInnen schon deutlich wird, ob man das selbst erarbeitet hat oder halt eben nicht. Ist halt dann auch die Frage, wie professionell in Anführungsstrichen man sich dann damit auseinandersetzt.
Ja, ich stimme dem Ganzen komplett zu. Also gerade diese geteilten wissenschaftlichen Arbeiten, ich glaube, das wird dann eher so ein Ding. Weil ich glaube, ganz von der Hausarbeit kann man nicht wegkommen. Und nur Klausuren gehen, glaube ich, auch nicht für jedes Thema. Also das wird halt auch super anstrengend dann für die Studierenden.
Ja klar, und dort ist ja auch die Prüfungsbelastung für Studis verhältnismäßig ungleich aufgeteilt, vor allem wenn es durch Gruppenarbeiten bewertet wird. Andererseits durften wir bis jetzt immer entscheiden, ob es eine Gesamtnote oder eine Note pro Person mit markierten Arbeitsteilen gibt. Ich weiß aber auch, dass es in anderen Seminaren nicht so ist. Man merkt also, ich finde, dass kombinierte wissenschaftliche Arbeiten schon ein zweischneidiges Schwert sind. Ich glaube, hier kommt es ganz stark darauf an, was man individuell draus macht.
Ja, aber vor allen Dingen wurde ja auch dieser krasse Prüfungsmarathon als schlimm bewertet. Also zumindest kam ja das so rüber. Ich glaube, so 2-3 Studis haben das schon gesagt. Oder auch zum Beispiel, wenn die Studis die Lehre selbst vorbereiten müssen, das muss ich jetzt leider so sagen, es ist auch nicht mein Wortlaut, aber das wurde als fast schon als Zwang betitelt. Also kann ich auch voll verstehen, wir haben das auch bei uns, dass wir so einzelne Seminarsitzungen dann übernehmen sollen, eine Präsi gestalten sollen und meistens auch noch einen Praxisteil. Und wenn man nicht unbedingt Bock hat auf das Seminar oder vielleicht das Thema nicht so spannend findet, dann ist es natürlich immer noch mal was anderes, als wenn man wirklich Interesse hat und das Thema lernen möchte. Also dann geht man ja auch ganz anders an die Situation ran und ist viel mehr auch interessiert, dann irgendwo auch in dieser Lehrsituation zu stehen, als, ja, als Lehrkraft so, so kann man das ja fast schon sagen. Im Endeffekt, gut, ich meine, ich studiere Lehramt, für mich ist das sowieso irgendwo auch selbstverständlich, dass man in solche Situationen kommt, aber das sind ja Studis, wie gesagt, aus verschiedenen Fachbereichen, die ich da befragt habe und nicht alle haben das unbedingt als positiv aufgenommen oder sehen das positiv an.
Ja, ich will dazu auch nochmal ganz kurz was sagen. Also ich habe das jetzt in letzter Zeit auch immer später. Ich studiere Politikwissenschaft und bin jetzt ja im 5. Semester, bald 6. Ich habe das gerade in den Vertiefungen jetzt zum Ende hin gemerkt, dass es ganz oft dieses Format halt ist, die Stunde wird von einer Gruppe vorbereitet, die halten dann ein Referat und dann kommen halt noch zusätzliche Aufgaben danach. Das ist ja an sich auch immer schön, gerade wenn es um kombinierte wissenschaftliche Arbeiten geht und man ja auch irgendwie eine schöne Note am Ende haben will und eine Referatsnote manchmal ja etwas, ich sag mal, einfacher gut zu bekommen ist als jetzt eine lange Klausur oder sowas. Aber gerade bei so schwierigeren Inhalten, wo dann auch in den Vertiefungen die Professoren oder Lehrenden ja doch sehr in ihrem Fachgebiet sind, macht es für mich einfach immer wesentlich mehr Sinn, wenn die einem ein wenig mehr Input geben, inhaltlich. Marina, was dachtest du? Du wolltest doch noch irgendwas zum Prüfungsmarathon sagen, oder nicht?
Ja. Genau. Also zu dem Thema Prüfungsdruck und Prüfungsmarathon wollte ich noch sagen, dass ich es ziemlich fragwürdig finde, 3 Klausuren aus unterschiedlichen Fachbereichen in ein und der gleichen Woche zu schreiben. Vielleicht wäre es dann einfach irgendwie besser, Alternativtermine zu haben, mehrere. Und was Hausarbeiten angeht, ich finde, wenn rechtzeitig kommuniziert wird, was in der Hausarbeit erwartet wird, könnten Studis natürlich auch schon während des Semesters anfangen, das zu schreiben. Aber ich muss sagen, es fällt mir auch selber irgendwie schwierig. Zudem kommt ja auch irgendwie da teilweise noch anderer Workload und irgendwelche Zwischenprüfungen und Zwischenleistungen. Ich weiß jetzt auch nicht, was da die richtige Lösung wäre.
Ja, andere Studis haben mir gerade, wo du das Thema nochmal mit Hausarbeiten aufgreifst, auch gesagt, dass es wahrscheinlich nicht möglich ist, die Form der Hausarbeit abzuschaffen, aufgrund von ChatGPT oder anderen künstlichen Intelligenzen. Denn Programme werden ja im Endeffekt von den meisten Studis zumindest, wurde mir gesagt, zu Recherchezwecken genutzt. Und dazu sollten sie im Endeffekt auch genutzt werden. Weil ich meine, wir wandeln uns eh alle. Kultur ist immer im Wandel. Und es ist einfach jetzt ein Zeitalter, wo das auch präsent ist. Im Endeffekt haben die meisten Studis auch gesagt, dass sie zum Beispiel ja auch das nutzen, um Ideen zu finden oder sich ja Rechtschreibkorrektur damit zu erleichtern oder eine Gliederung zu erstellen. Oder sei es ganz einfach ein Sprachübersetzungstool, also um die Sprachbarriere zu überwinden. Dazu hilft das ja auch. Und sind wir mal ehrlich, also Google-Übersetzer, no front, aber das ist so oft Quatsch, was da rauskommt. Und dementsprechend finde ich, ist es einfach wichtig, das transparenter zu machen. Und genauso war das auch die Meinung der Studis, dass es einfach wichtig ist, mit KI-Tools transparenter umzugehen und dass auch die Lehrenden einfach dem Ganzen ein bisschen, also nicht so streng halt entgegensehen und das so ein bisschen, also darauf auch eingehen und da mitgehen.
Ja, und vielleicht ein bisschen offener irgendwie dafür sind oder werden, beziehungsweise, dass es vielleicht auch gewisse, sagen, Regeln gibt, was mit ChatGPT zum Beispiel jetzt erlaubt ist und was nicht. Also, dass man das vielleicht so ein bisschen absteckt und dann nicht das Gefühl habe, oh, ich nutze ChatGPT, ich bin hier gerade voll illegal unterwegs oder ich kann damit machen, was ich möchte. Dass von vornherein vielleicht so ein paar, wie heißt das denn? Ich finde Regeln immer so ein doofes Wort, aber
Vorgaben, Guidelines.
Ja, so ein paar Guidelines irgendwie festgelegt werden.
Vor allem finde ich halt, dass so eine KI doch am Ende des Tages, also ich sehe da immer so ein bisschen die Analogie zu einem Taschenrechner. Ich muss ja in Mathe auch nicht jeden Rechenweg immer komplett so aufschreiben und wiedergeben. Manchmal kann ich auch in einen Taschenrechner einfach was eintippen. Und solange ich halt das Prinzip dahinter verstanden habe und den Gedankenprozess noch selber gemacht habe, dann finde ich das eigentlich auch nicht weiter verwerflich, daran KI zu benutzen. Ich verstehe auch total den Transparenzaspekt und auch die Problematik mit den Erwartungen an die Studis. Aber so ganz konkret, in meinen Augen wird die klassische Hausarbeit im Laufe der nächsten Jahre entweder komplett obsolet oder halt massiv überarbeitet werden müssen. Weil anders macht das dann auch einfach keinen Sinn mehr.
Ja, auch kamen die Vorschläge von einigen Studis, dass man ja zum Beispiel einen kritischen Teil über die Arbeit mit KI innerhalb der Hausarbeit schreiben könnte. Also, dass man sozusagen über das Ausmaß der eigenen Nutzung von diesen künstlichen Intelligenz-Tools sprechen könnte. Also sozusagen über die Methodik. Finde ich auch nicht schlecht.
Den Ansatz finde ich auch gut. Also die Verankerung im Methodikteil und eine entsprechende Reflexion dann vielleicht auch noch. Das würde quasi eine Möglichkeit bieten, einen Kompromiss zu bilden. Ich frage mich dann aber auch, ob die richtige, in Anführungsstrichen, Arbeit mit KI dann nicht im Endeffekt einen so hohen Mehraufwand bedeutet, dass Studis dann eventuell darauf verzichten oder einfach nur die Angaben nicht machen und es dann trotzdem weiter benutzen.
Boah, also ich glaube, ich habe persönlich da gar nicht so eine krasse Meinung zu. Also ich bin jetzt ja im 13. Semester und ich muss sagen, ich habe den Großteil meines Studiums ohne KI gemeistert und habe irgendwie auch noch gar nicht so richtig den Anspruch, das überhaupt irgendwie zu nutzen. Also wahrscheinlich wird es mir irgendwie auch vieles erleichtern. Also ich habe auch Freunde, die zu mir immer sagen, ey, frag doch ChatGPT irgendwie. Und dann bin ich immer so, oh Gott, ja, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Ja, aber wahrscheinlich, vielleicht gehöre ich auch irgendwie noch zu dieser Generation, die einfach da so ein bisschen mehr Fuß fassen muss mit dem Ganzen. Und also ich schließe es auf jeden Fall nicht aus, dass es als Hilfstool benutzt werden sollte.
Ja, safe. Habt ihr Horrorprüfungen erlebt? Also welche, die euch wirklich negativ im Gedächtnis geblieben sind? Weil ich habe gerade mal so überlegt und meine liefen eigentlich alle einwandfrei. Jetzt so auf der formalen Seite. So inhaltlich ist natürlich immer noch mal eine andere Geschichte, aber naja.
Also bei mir auf jeden Fall. Ich bin sowieso halt immer, wie schon gesagt, super aufgeregt während einer Klausur. Und ich hatte während der Corona-Zeit einen Fall, wo ich eine Klausur online geschrieben habe. Und währenddessen ist dann mein Laptop abgestürzt. Grandios. Und als ich den Laptop dann irgendwie endlich wieder hochfahren konnte, waren halt alle meine geschriebenen Inhalte weg und ich konnte halt nochmal anfangen. Das war richtig scheiße. Ich habe dann auch eine E-Mail geschrieben an die zuständige Person und ich habe bis heute keine Antwort bekommen, weil da anscheinend irgendwie niemand hinter saß oder das irgendwie nicht die richtige E-Mail war und es lief dann einfach darauf hinaus, dass ich durchgefallen bin.
Oh nein. Das tut mir so leid. Oh Gott, wie schlimm. Wie ätzend. Okay, also ich glaube, so eine spannende Story habe ich leider nicht. Ich finde persönlich ehrlicherweise immer mündliche Prüfungen ein bisschen schwierig. Und die machen mir immer ein bisschen Angst, weil man sich nicht so richtig verstecken kann. Man ist ja so ausgeliefert in der Situation und du hast dann nur so einen gewissen Zeitraum, in den du abliefern musst. Klar, das ist bei anderen Prüfungen auch so, aber du sitzt oder stehst vor den Prüfenden und die gucken dir in die Augen und sehen, wie viel Schiss du hast. Und ich meine, klar, das ist eine Sache von ein paar Minuten meistens nur. Also mündliche Prüfungen gehen ja meistens nicht länger als, okay, wenn wir jetzt, also abgesehen von so Seminarprüfungen, wo du echt so 90 Minuten irgendwie halten musst, aber von normalen mündlichen Prüfungen, glaube ich, die gehen ja nicht länger als eine halbe Stunde. Das ist halt schon, ich finde, ziemlich nervenzerreißend, könnte man fast schon sagen. Aber ich habe dazu auch noch eine spannende Story gehört, auch zum Thema mündliche Prüfung.
Ich hatte eine mündliche Prüfung letztes Jahr und die ist mir tatsächlich sehr negativ in Erinnerung geblieben. Nicht, weil das irgendwie total unfair gestaltet war von den Dozierenden oder weil die irgendwie gemein waren oder so, sondern einfach, weil ich mich super unwohl gefühlt habe in dieser Situation und weil mir das irgendwie gar nicht lag und weil ich so nervös war, dass ich dann halt nicht so gut sprechen konnte und überlegen konnte, wie wenn das jetzt eine schriftliche Klausur gewesen wäre.
Dann habe ich natürlich nochmal nachgefragt, was für eine Art von Prüfung das war und dabei kam Folgendes raus.
Ja, wir haben Fragen gezogen und dazu sollten wir dann was sagen und wir waren zu zweit, also zwei Prüflinge und zwei PrüferInnen und dann sollten wir die Fragen beantworten und irgendwie vielleicht im besten Fall auch in eine Diskussion kommen und das war dann halt so eine Drucksituation und da konnte ich dann halt nicht so nachdenken, wie wenn ich einfach für mich wäre, weil natürlich, man kann sich Zeit nehmen, um nachzudenken, aber wenn dann irgendwie sechs Augen auf dich gerichtet sind, dann ist es doch ein bisschen blöd.
Dem kann ich aber nur zustimmen. Ich hatte auch letztes Semester eine mündliche Prüfung.
da waren wir auch zu zweit und mussten jeweils so ein Thema aus so 12 Themen, glaube ich, vorbereiten und das vorstellen. Und dann sollten wir dieses Thema aber auch mit den anderen Themen irgendwie verknüpfen. Aber wir wussten nicht genau wie, weil uns einfach die Fragen reingeworfen wurden. Und da komme ich dann auch zum Beispiel schnell in so eine Situation, dass ich einfach voll überfordert bin, weil man hat zwar dieses Wissen in einem drin, aber das so schnell zu kombinieren, fällt mir zum Beispiel auch immer recht schwer, vor allem in so einer Drucksituation. Und dann kann ich damit immer nicht so gut umgehen und dementsprechend habe ich mich dann auch eher ein bisschen unwohl in der Situation gefühlt und habe es nicht so gerne gemocht einfach.
Ja, hattet ihr denn schon mal so mündliche Prüfungen?
Nee, ich hatte noch gar keine mündlichen Prüfungen, außer man zählt jetzt so Referatspräsentationen mit dazu, aber das würde ich jetzt eigentlich nicht wirklich so betiteln.
Ja, das lief aber sehr gut und verlief auch online, aber es lief gut.
Dann wurde mir aber auch noch von einem sehr positiven Prüfungsformat erzählt.
Aber ein anderes positives Beispiel als eine Prüfungsleistung fand ich auch letztes oder vorletztes Semester. Da haben wir statt irgendwie eine Präsentation und eine Ausarbeitung ein Video gestalten müssen. Da haben wir so ein Thema bekommen und dann hat er uns so vorgegeben, was genau in dem Video vorgehen soll. Und dann konnten wir so eigentlich frei entscheiden, wie genau wir dieses Video darstellen und gestalten. Und wir hatten komplett freie Auswahl. Wir hätten das als YouTube-Format machen können oder als irgendwie, manche haben auch so ein Peter-Lustig-Löwenzahn-Video daraus gemacht. Also es war total frei und das hat die Kreativität dann auch noch total angeregt. Und das fand ich eigentlich total schön, mal neben den ganzen standardisierten Prüfungsformaten.
Das klingt sehr gut. Hattet ihr auch schon so kreative Prüfungsleistungen?
Ja, tatsächlich. Aber gut, ich studiere auch Kunst. Dementsprechend musste ich im dritten Semester zum Beispiel so ein Booklet abgeben. Das war echt ganz cool. Oder auch sowas wie Podcast-Prüfungsformate gab es tatsächlich auch schon bei uns im Professionalisierungsbereich. Zum Thema Podcast als Prüfungsform hat Emmy auch noch Folgendes sehr Cooles erzählt.
Ja, mir ist auch gerade noch was Spannendes, was Gutes eingefallen. Und zwar hatte ich im ersten Semester das Seminar Feminismus für die Zukunft. Und da war unsere Abgabe ein Kurzfilm zum Feminismus. Und ich hatte das Gefühl, dadurch, dass wir kreativ gearbeitet haben und wissenschaftlich, hat sich das total verfestigt. Also ich weiß immer noch so viel aus diesem Seminar, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht studiere. Aber ich glaube, das war somit die beste Methode, um wirklich so etwas zu lernen und auch fürs Leben mitzunehmen.
Findet ihr denn, dass generell Prüfungen eure Leistungen gerecht abbilden? Also wir hatten ja vorhin schon mal kurz über Fairness gesprochen, aber ja, was ist eure Meinung dazu?
Also ich finde, dass das Thema echt schwierig ist. Und im Endeffekt ist ja jede Prüfung immer nur eine Momentaufnahme von Wissen, sofern es zum Beispiel um Klausuren geht. Manche Leute haben, wie Marina jetzt ja auch schon gesagt hat, mit solchen Stresssituationen einfach Probleme. Und denen dann einen ausreichenden Wissensstand abzuerkennen, weil sie zum Beispiel einen Blackout hatten, finde ich problematisch. Andererseits muss man wohl aber auch einsehen, dass es hier nur begrenzten Spielraum für generelle Regelungen gibt, weil das Ganze muss ja auch immer massentauglich im Endeffekt bleiben. Und ja, dieses Spannungsverhältnis ist einfach ein Problem.
Also im Großen und Ganzen muss ich mich da Kevin anschließen. Es ist schon irgendwie ein Abwägen zwischen individueller Fairness und der Tatsache, dass die Prüfungsformate ja auch reproduzierbar sein müssen.
Ja, gerade wo du auch die individuelle Fairness ansprichst, dazu hat Franziska noch eine sehr gute Meinung auf Gruppenbenotungen abgegeben.
Klares Nein. Also ich muss sagen, dadurch, dass wir halt so viel Gruppenarbeit haben bei uns, finde ich es einfach, steht es im Keim, also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ich finde, es steht halt im Keim Verhältnis, weil wir immer eine Gruppennote bekommen. Und klar, oft wird auch gesagt, okay, ihr könnt euch auch eure Teile irgendwie kennzeichnen, aber man schreibt ja trotzdem die Hausarbeit zusammen, man macht trotzdem auch eine Präsentation zusammen. Und ich finde dann einfach, eine Gesamtnote spiegelt es nicht wieder, was jeder geleistet hat. Und ich finde es halt auch manchmal doof, vor allem, wenn man vielleicht auch mal mit Personen eine Gruppenarbeit macht, die auch einfach viel Stress haben oder die halt wenig Zeit haben, dass das natürlich also durch andere kompensiert werden muss. Und das passiert ja dann auch. Aber deswegen, das finde ich irgendwie, das ist irgendwie jetzt für mich nicht so ein sinnvolles Format. Und auch bei Multiple Choice, was ich auch gesagt habe, oft fühle ich mich eigentlich voll vorbereitet und es sind dann trotzdem irgendwie, dadurch, dass es so ein bisschen dann so, ja, so Fragen sind, über die man so fünfmal nachdenken muss, finde ich, hat es dann auch irgendwie wenig mit dem weniger mit dem Prüfungsstoff und mehr mit, verstehst du gerade, was die Person meint oder was sie will oder ist es jetzt so gemeint oder man kann es interpretieren. Deswegen, das finde ich irgendwie, das taugt mir jetzt nicht so gut.
Also ich finde auch, dass es nicht unbedingt fair ist. Hier haben wir aber auch nochmal die Meinung von Alex zu dem Thema.
Also ich finde, sowas sagt gar nichts über die Person selber aus oder auch über die Leistungsfähigkeit, weil man kann immer mal einen doofen Tag haben oder einen Blackout. Ich glaube, das kennen auch ganz viele. Bei mir ist es zum Beispiel auch oft, dass man einfach einen miesen Tag hat, an dem man die Prüfung schreibt und dann hat man gefühlt alles vergessen. Und ich finde, das spiegelt gar nicht die Leistung wider, die man eigentlich erbringen kann. Und das finde ich immer so schade, wenn man auch zum Beispiel auf die Schnitte und sowas achten muss, weil man sich da so denkt, das spiegelt eigentlich gar nicht mein Wissen und Können wider. Deswegen, das finde ich oft ganz schade.
Und auch diese Meinungen gehen in dieselbe Richtung.
Ich glaube, Prüfungsleistungen können irgendwie nie komplett fair sein, weil es ja auch irgendwie immer abhängig ist von den Dozierenden und man ja nie objektiv beurteilen kann. Am effektivsten finde ich es, glaube ich, wenn man es mit den Studierenden oder den SchülerInnen, je nachdem, wo man gerade guckt, irgendwie absprechen kann. Ich meine, das ist im Rahmen vom Studium eigentlich ziemlich schwer, weil man das ja im Vorhinein festlegen muss, aber man könnte ja vielleicht die Vorgänger, die in den Seminaren schon fragen, wie sie damit klarkamen mit der Prüfungsleistung und was sie vielleicht verändern würden, ob sie irgendwie Verbesserungsvorschläge hätten. Also so würde ich da gegebenenfalls dran gehen.
Ja, was sagt ihr dazu? Stimmt ihr den Mädels zu?
Ich würde schon sagen, dass sie recht haben, dass Prüfungsleistungen am Ende des Tages nie komplett 100% fair sein können. Aber ich glaube auch nicht, dass das der Anspruch sein muss, also diese 100% spezifisch. Ich glaube, ein wenig Varianz ist einfach unvermeidbar.
Ja, schließe ich mich an.
Kevin und Marina, wie geht ihr beide denn mit Prüfungsstress um?
Ja, ich schiebe alles bis zum letzten Drücker vor mich her und dann bin ich 2 Wochen lang ein Nervenbündel, extrem gestresst und es lassen mich am besten auch alle einfach in Ruhe und dann bin ich wieder fertig und dann ist auch wieder alles gut. Also ich kann das definitiv so niemandem empfehlen und ich würde es auch eigentlich selber nicht so machen wollen, aber ich bin damit einfach noch nie auf die Schnauze gefallen. Es hat irgendwie immer funktioniert. Und da fehlt dann irgendwie so der Lernprozess bei mir, weil, naja, es funktioniert ja irgendwie.
Oh, Klassiker, würde ich sagen, ne? mir geht's ähnlich. Ich nehme mir zwar immer vor, rechtzeitig anzufangen, aber dann läuft es wie bei Kevin darauf hinaus, dass ich alles bis auf den letzten Drücker erledige, aufschiebe. Und bei Klausuren gehe ich das Ganze mittlerweile etwas anders an. Wenn ich schon Klausuren schreibe, versuche ich schon während der Vorlesung den Stoff zu verinnerlichen und ich empfehle auch jeder Person, die Tutorien, also falls es welche gibt, mitzunehmen und sich 1 bis 2 Personen zum Lernen zu suchen, einfach um sich über den Inhalt auszutauschen. Und mir hat es geholfen, den Inhalt selbst wiederzugeben. Also wenn du dich halt nicht traust, eine Frage zu stellen, dann versuch einfach irgendwie das so zu formulieren, wie ich habe das jetzt so und so verstanden und dann kannst du halt schauen, ob das jetzt irgendwie richtig war oder nicht. Und ja, stellt Fragen. Ist immer wichtig und gut.
Ja, ich kann mich, nicht so richtig anschließen. Also ich glaube schon, dass ich mich rechtzeitig meistens darauf vorbereite, weil ich brauche diese gewisse Sicherheit, auch wenn ich dann irgendwie trotzdem irgendwie unterbewusst so Angst habe und irgendwie auch Stress. Ich glaube, eigentlich im Grunde bin ich schon immer relativ gut darauf vorbereitet und fühle mich relativ sicher. Aber hier haben wir natürlich auch nochmal unsere Studis gefragt, die uns auch noch ein paar Antworten gegeben haben.
Ich muss sagen, mir hilft es halt, also ich versuche mir gar nicht, dass dieser Stress aufkommt und deswegen versuche ich halt einfach früh anzufangen und mir einfach schon während des Semesters immer mitzuarbeiten und halt keine Ahnung, Zusammenfassung zu schreiben und klar, das klappt manchmal besser, mal schlechter, aber dadurch nimmt mir das so ein bisschen dann die Angst vor den Prüfungen und auch vor dem Stress vor den Prüfungen, weil ich einfach weiß, okay, ich habe viel gemacht und ich habe auch eigentlich mir alles mal angeschaut, ich muss keine Angst haben und es kann halt nichts Schlimmes passieren, weil ich es ja gelernt habe und nicht irgendwie jetzt morgen raten muss oder so bei den Multiple-Choice-Prüfungen. Und sonst finde ich einfach ganz viel Pausen wichtig, Bewegung, weil wenn man den ganzen Tag auch vor allem jetzt im Winter vor seinem Schreibtisch sitzt, finde ich, kann man auch irgendwann nicht mehr. Deswegen, ich finde einfach Bewegung, Ausgleich und vielleicht früh anfangen sind so meine Sachen. Und Kaffee und Cola Zero.
Also für mich, ich kann damit total gut umgehen. Nein, Spaß. Aber ja, tatsächlich meditiere ich sehr gerne. Oder ich gehe auch super gerne jetzt bei der Kälte spazieren. Also man denkt, es ist echt schlimm rauszugehen, aber diese kühle Luft verschafft einem dann auch einen kühlen Kopf.
Alles klar. Das waren jetzt ja schon mal ein paar verschiedene Aussagen. Aber dann sind wir jetzt auch schon so langsam am Ende dieser Folge angekommen. Und ja, welche neuen Impulse nehmt ihr denn von dem diesjährigen Tag der Lehre so mit? Ich war jetzt ja selber spezifisch nicht vor Ort.
Also ich fasse mich da ganz kurz. Ich habe ja, wie gesagt, nur aus der Sicht von hinter den Kulissen sozusagen den Tag mit begleitet. Also ich saß halt die ganze Zeit am Stand, aber ich fand es super spannend und es kamen auch wirklich viele Leute auf mich zu und haben gefragt, was wir überhaupt machen und warum wir überhaupt am Tag der Lehre vertreten sind, weil das natürlich auch eine Art von Prüfungsform mittlerweile ist, wie wir das ja jetzt auch schon mehrmals gehört haben. Deswegen fand ich das eigentlich relativ cool und es war auf jeden Fall mal auch irgendwie spannend, das aus dieser Perspektive zu betrachten.
Also ich nehme vom diesjährigen Tag der Lehre mit, dass wir auf jeden Fall neue Prüfungsformate schon generieren, wie zum Beispiel einen Kurzfilm zu erschaffen. Und ich habe mitgenommen, dass KI auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken ist aus dem Prüfungskontext und mit der Zeit höchstwahrscheinlich noch mehr Einfluss auf die Lehre haben wird. Im Master Data Science haben Studierende sogar schon die Möglichkeit, als Prüfungsleistung neue Technologien zu entwickeln. Zum Beispiel, indem sie einen Roboter bauen. Und schließlich ist es ja auch wichtig, die Theorie in die Praxis umsetzen zu können. Nichtsdestotrotz darf natürlich nicht vergessen werden, dass hinter dem Ganzen noch eine Menge Programmierarbeit steht. Und ja, weitere spannende Einblicke vom Tag der Lehre 2025 könnt ihr auch im Aftermovie sehen. Und dort haben wir nämlich mit den Ausstellenden gesprochen, welche neuen Prüfungsinnovationen es gibt. Und das Video dazu findet ihr auf der Webseite vom Digitalprojekt.
Ja, und damit verabschieden wir uns auch schon wieder für heute. Das waren Kevin, Marina und ich, Marlene, aus dem Projekt Digital.
Lust bekommen, mehr über das Projekt zu erfahren? Den bisherigen Fortschritt ebenso wie zukünftige Pläne findet ihr auf der Website des Projekts Digital, verlinkt in der Beschreibung. Und damit sagen wir tschüss.
Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal.